HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag. Mit Barbara Peroth. Guten Abend.
Ich schaue mich um, sehe nur positive Reaktionen, kein Widerspruch. Das Abkommen von Paris ist angenommen.
Es geht um die Grundlagen des Lebens der Generationen, die nach uns kommen. Und wir wissen, wir müssen heute handeln.
Unsere Regierung hat internationale Verträge unterschrieben, bei denen wir zahlen und die Lasten tragen und andere davon profitieren und nichts zahlen. Dazu gehört auch das einseitige Pariser Klimaabkommen.
Natürlich bedauern wir den Rückzug der Amerikaner, aber wenn wir jetzt nicht handeln, werden die Ozeane eines der größten Opfer des Klimawandels.
Wir müssen das uns Mögliche tun als Europäische Union mit anderen möglichen Partnern. Es ist ja bemerkenswert, dass die Chinesen Richtung Kohleausstieg langsam gehen. Das heißt, da gibt es neue Partner, die mit uns bereit sind, das Thema Klimawandel anzupacken.
Es ist völlig klar, dass wir spätestens bis zur Mitte des Jahrhunderts aus der Nutzung von fossilen Energieträgern aussteigen müssen.
Deutschland hat seine Hausaufgaben in den letzten Monaten nicht gemacht. Wenn wir sehen, dass das Klimaziel nicht erreicht wird, bis 2020 40% Emissionen zu reduzieren, dann muss jetzt alles dafür getan werden, die Klimaschutzmaßnahmen auszubauen.
Heute hat in Bonn die UN-Klimakonferenz begonnen, wobei Deutschland nur der technische Ausrichter ist. Gastgeber sind eigentlich die Fidschi-Inseln im Pazifik. Sie haben zwar große Erfahrungen mit Gästen und Touristen, aber 25.000 Teilnehmer können sie keinesfalls unterbringen in ihrer Südsee-Idylle. Hohe Palmen, weißer Strand, blaues Wasser, das alles gibt es in Fidschi. Aber die 300 Inseln haben vor allem eins, zu viel Meer. Bei Flut steht der Pazifik direkt vor der Haustür. Fidschi gehört zu den Staaten, die unter dem Treibhauseffekt besonders zu leiden haben. Ihr Präsident Bernie Marama, der Gastgeber in Bonn, weiß also, was auf dem Spiel steht. Aber ob das auch die Bundesregierung weiß? Lange galt Deutschland ja als Vorreiter beim Klimaschutz. Das ist vorbei. Ob es darum geht, die Treibhausgasemissionen zu vermindern, die erneuerbaren Energien auszubauen oder mehr Elektroautos auf die Straße zu bringen, sämtliche Klimaziele verfehlt. Da müsste die sich anbahnende Jamaika-Koalition das Steuer nun wirklich radikal herumreißen. HR2 der Tag, Konferenz im Land der Bremser, Deutschland und der Klimaschutz unser Thema heute Abend. Und wir beginnen in Fidschi, wo der Meeresspiegel jedes Jahr um 6 Millimeter steigt und zuletzt ein Tropensturm schwere Schäden angerichtet hat.
Category 5 Cyclone Winston is now the strongest cyclone ever observed in the southern hemisphere.
Cyclone Winston bears down on Fiji, packing winds of 300 kilometers an hour.
Der stärkste Wirbelsturm, der bis dahin je auf der Südhalbkugel gemessen wurde. Winston tobte im Februar vergangenen Jahres über die Fidschi-Inseln hinweg.
Last year we lost 44 of our own people.
Wir hatten 44 Tote zu beklagen und haben ein Drittel unseres Bruttoinlandproduktes verloren, als Fidschi vom heftigsten Sturm unserer Hemisphäre getroffen wurde.
So der Premierminister des Inselstaates, Frank Bainimarama.
Als Präsident dieser Klimakonferenz bin ich mir darum sehr bewusst, dass wir dringend auf die Ursache für diese Ereignisse reagieren müssen. Und das Leid in der Karibik und in den USA nach den Stürmen macht uns allen klar, dass wir keine Zeit verlieren dürfen.
Der Mann weiß, wovon er redet. Fidschi, das vermeintliche Paradies, ein Südseestaat, ein Archipel aus mehr als 300 Inseln, gehört zu den Ländern, die als erste vom Klimawandel gefährdet werden.
So we're talking about very vulnerable countries. Es sind sehr verletzliche Länder.
Führt Kosi Latu aus, Leiter des regionalen pazifischen Umweltprogramms.
Remote from markets. Sie liegen weit ab der normalen Märkte. Sie bestehen aus fragilen Ökosystemen, umgeben von Meer. Unsere Staaten sind 98% Wasser, 2% Land. Und weil wir klein sind, sehen wir den Einfluss des Klimawandels viel deutlicher als andere Länder.
Die Temperaturen steigen, die Regenmengen ebenso, sagen die Meteorologen. Das Meer wird wärmer, die marinen Ökosysteme geraten aus dem Gleichgewicht. Die wärmere Luft nimmt mehr Regen auf. Dieser geht oft in heftigen Stürmen nieder. Häuser, Straßen, Felder werden zerstört. Die eh schon armen Länder verlieren ihre Lebensgrundlagen. 45 Dörfer auf Fidschi müssen dringend umgesiedelt werden in höher gelegene Regionen. Das heißt aber auch, die Bewohner verlieren ihre bisherige Lebensweise. Statt zu fischen, sollen sie in den Bergen Maniok anbauen. Doch wie lange geht das gut? Salzwasser dringt mit dem steigenden Meeresspiegel in den Boden ein und immer weiter ins Landesinnere vor, bis der Salzgehalt die Ernten zerstört. Friedhöfe, die oft außerhalb der Dörfer und näher am Wasser gelegen sind, sind von den Wellen bedroht. Damit geht die Ruhestätte der Ahnen verloren.
For the Fijian people, climate change is real.
Für die Menschen auf Fidschi ist der Klimawandel Realität. Er beeinträchtigt unser aller Leben.
It affects our lives altogether.
Darum war Fidschi auch das erste Land, das das Klimaprotokoll von Paris unterzeichnet hat. Die Umsetzung ist lebenswichtig für alle Länder, doch für die pazifischen besonders. Im Jahr 2015 beispielsweise sind 20 Millionen Menschen vor Naturkatastrophen geflohen, die Hälfte davon in Ostasien und dem Pazifik. Nur wer soll die Bewohner der versinkenden Länder aufnehmen? Klimawandel ist laut Genfer Flüchtlingskonvention kein Asylgrund.
In my own region, three of our neighbors are at risk.
Drei unserer Nachbarn sind akut gefährdet. Darum bieten wir den Menschen von Kiribati und Tuvalu eine Zuflucht. Im schlimmsten Fall versinken ihre Länder in 30 Jahren in den Wellen.
Die Regierung von Kiribati hat auf einer der Inseln Fidschis ein Stück Land gekauft, 10-mal so groß wie Monaco. Denn Kiribati verliert den Boden unter den Füßen. Kein einziger Bereich des Landes liegt mehr als 2 Meter über dem Meeresspiegel. Welle für Welle frisst die See die Heimat der Bewohner auf, umspült ihre Häuser, zerstört den Boden, mit dem sie, mit dem ihre Vorfahren eigentlich untrennbar verbunden sind. Doch jetzt müssen sie sich trennen.
Those people that are being relocated, nobody really wants to live.
Niemand möchte seine Heimat verlassen. Sie leben dort seit Jahrhunderten. Doch der Klimawandel zwingt sie dazu.
But because of climate change, they need to vacate those areas.
Lena Bodewein über Fidschis Kampf gegen den Klimawandel. Auf den Inseln frisst das Salzwasser das Land auf, unaufhaltsam. Das Meer ist den Menschen dort zum Feind geworden. Viele glauben, es sei wütend. Tatsächlich aber steigt der Meeresspiegel, eine Folge der Erderwärmung. Und die wiederum hat damit zu tun, dass die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre noch nie so hoch war wie heute. US-Präsident Donald Trump würde es natürlich sofort abtun als Erfindung. Professor Anders Levermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung ist einer der Leitautoren des Weltklimarats zum Meeresspiegel. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Professor Levermann, erklären Sie uns das. Warum steigt der Meeresspiegel, wenn es immer wärmer wird?
Das ist tatsächlich ganz einfache Physik, genauso wie die Temperatur des Planeten sich mit relativ einfacher Physik erwärmt, wenn sie das CO2 in der Atmosphäre erhöhen. So ist es auch so, dass wärmeres Wasser mehr Raum braucht und deswegen steigt. Das ist der eine Grund, warum der Meeresspiegel steigt, wenn Sie den Ozean erwärmen. Der andere Grund ist, weil Eis schmilzt, wenn Sie die Temperatur erhöhen. Wir sehen einen Rückgang der Gebirgsgletscher weltweit. 97% der Gebirgsgletscher verlieren an Masse. Aber mittlerweile fangen eben auch die großen Eisschilde auf Grönland und der Antarktis an, Eis zu verlieren und damit den Meeresspiegel ansteigen zu lassen, ganz einfach, weil mehr Wasser im Ozean ist.
Ist dieser Zusammenhang also tatsächlich wissenschaftlich gesichert?
Der ist vollkommen gesichert. Das ist auch nicht besonders tiefsinnig. Das wissen fast alle, dass Wasser sich ausdehnt, wenn es warm wird. Insbesondere Salzwasser, bei Süßwasser ist das noch ein kleiner Trick mit der Anomalie des Wassers für die Experten unter ihren Hörern. Aber bei Salzwasser im Meer, das dehnt sich einfach auf, wenn es wärmer wird. Und natürlich schmilzt Eis, wenn es wärmer wird und wir bekommen mehr Wasser.
In Bonn geht es ja nun darum, die Konditionen für das Paris-Abkommen abzuklopfen, das vor 2 Jahren mit Standing Ovations und Freudentränen gefeiert wurde. Ziel von Paris war und ist es, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen. Dafür sieht es aber schlecht aus. Wenn wir so weitermachen, dann dürfte die Welt sich bis zum Ende des Jahrhunderts wohl eher um 3 Grad erwärmen. Aber gehen wir mal aus von dieser Marke 2 Grad. Wäre dann der Anstieg des Meeresspiegels noch aufzuhalten?
Nein, der Anstieg des Meeresspiegels ist nicht aufzuhalten. Den haben wir ja jetzt schon jetzt. In den letzten 100 Jahren haben wir 20 Zentimeter Meeresspiegelanstieg gesehen. Das hört sich jetzt erstmal relativ wenig an. Aber wenn Sie dann wissen, dass dass Hamburg irgendwann in meiner Kindheit mal eine 750-Jahr-Feier hatte und seine Deiche nur noch 80 Zentimeter aufstocken kann, bevor man diese alten Häuser, die dort stehen, verrücken muss. Man nennt das immer das Hinterland verändern. Dann sehen Sie, dass 20 Zentimeter schon nicht wenig waren. Aber in diesem Jahrhundert werden wir einen Meter bekommen. Wenn wir gar nichts tun, wird es wahrscheinlich mehr als ein Meter sein. Wenn wir uns anstrengen und unter 2 Grad bleiben, werden wir immer noch Meeresspiegelanstieg bekommen. Ganz einfach, weil die Eismassen riesig sind und langsam reagieren und dass der Ozean groß ist und dass die Wärme erst nach unten gemischt werden muss, bevor wir das ganze Ausmaß erlebt haben. Aber das Spannende oder das auch in einem gewissen Sinne grausame am Meeresspiegel ist, dass er langsam, aber unaufhaltsam ist. Sie müssen sich vorstellen, da drücken die gesamten Weltmeere gegen die Küste.
Gemeinhin wird ja immer davon gesprochen, dass die Meere durchschnittlich pro Jahr um so und so viel Millimeter steigen. Ist das dann eine kontinuierliche Entwicklung? Ist das wie so eine Linie, die wir ziehen können?
Das ist eine Linie, die wir ziehen, aber diese Linie, die ist gekrümmt nach oben. Das wird also immer mehr, während sie im Ende des letzten Jahrhunderts, also im 1990 und so noch etwa 1 Millimeter pro Jahr Meeresspiegelanstieg hatten, haben wir jetzt 3,5 Millimeter Meeresspiegelanstieg. Und wie Sie gerade gehört haben, das ist auch noch regional unterschiedlich, weil sich in bestimmten Gebieten auch noch das Land senkt. Die Fidschis haben sogar 6 Millimeter Meeresspiegelanstieg. Genau das Gleiche gilt für die Nordseeküste und das gilt auch für New York. Das heißt, wichtige Regionen der Erde haben sogar stärkeren Meeresspiegelanstieg. Aber das ist eine Kurve, aber sie ist leider nicht gerade. Sie ist nicht einfach, sondern sie ist nach oben gekrümmt und damit müssen wir umgehen.
Es gibt Forscher, die sagen, was sich da im Pazifik zusammenbraut, in Atollen oder eben auch in Fidschi, das ist wie ein Labor. Das holt andere Weltregionen wie zum Beispiel die Niederlande oder Miami, Florida dann in 20, 30 Jahren ein. Wie ist Ihre Einschätzung?
Naja, die Niederlande haben ja insbesondere gezeigt, dass man sich mit viel Geld tatsächlich wehren kann gegen den Meeresspiegelanstieg. Das muss man sich auch immer wieder klar machen. Also niemand muss vom Meeresspiegelanstieg sterben. Man muss keine Angst haben vom Meeresspiegelanstieg, wenn man nicht, verzeihen Sie das, dass ich das so plakativ sage, wenn man nicht dumm ist, dann kann man sich schützen oder man kann sich zurückziehen. Nun ist das eben in vielen Fällen eine furchtbare Sache. Wenn Sie sich vorstellen, dass wir die Kultur Deutschlands zurücklassen müssten, weil wir in ein anderes Land ziehen müssen, weil unser Land vom Meer weggefressen wird, dann können Sie sich vorstellen, was jetzt gerade in den kleinen Inselstaaten im Pazifik kulturell und gesellschaftlich los ist.
Für Fidschi ist der Klimawandel jetzt schon eine pure Existenzfrage. Für uns scheint das weiter weg, das Umwelt-Klima-Thema in Deutschland eher so eine Frage des Lebensstils. Aber wenn wir Sie so hören, was bedeutet das für unsere Küstenlinien? Alleine Schleswig-Holstein hat ja mehr als 1000 Kilometer davon.
Na, die Niederlande sind tatsächlich ja sehr, sehr flach und sehr, sehr tief und wir gehören zum gleichen Landstrich. Also die Nordseeküste ist auch eine flache Region, die nicht weit über dem Meeresspiegel ist. Da kann man sich schützen, man kann die Deiche bauen, wir sind da lange nicht an der Grenze angekommen. Also niemand muss jetzt, wie gesagt, Angst haben vor Meeresspiegelanstieg. Es ist einfach nur wahnsinnig teuer. Und damit ist der Meeresspiegelanstieg diese eine große Macht, die wir sich entfalten lassen durch die globale Erwärmung. Aber natürlich gibt es andere Sachen, wie zum Beispiel Hurricanes oder andere Stürme. Wir hatten Xavier vor kurzem in Norddeutschland, die gefährlich werden und die auch durch den Klimawandel verstärkt werden.
Professor Anders Levermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Vielen Dank. Nur noch ungefähr 19 Jahre lang kann die Menschheit Treibhausgase in den Himmel blasen, die Wälder weiter abholzen, die Landwirtschaft so intensiv betreiben, den Verkehr weiter mit Öl und Gas rollen lassen und den Strom in Kohle-, Strom- und Gaskraftwerken produzieren lassen. Dann ist Schluss. Dann ist so viel CO2, Methan und Lachgas in der Atmosphäre, dass sich die Erde um mindestens 2 Grad erwärmt. Das Treibhausgasbudget ist also bereits 2036 erschöpft. Jetzt schon häufen sich Dürren und Starkregen, Wetterextreme, der Meeresspiegel steigt, wie gehört, und das ewige Eis schmilzt ab. Wie viel idyllischer war da doch das süße Lagunenleben in der Südsee noch zu Zeiten des schottischen Schriftstellers Robert Louis Stevenson, dem Autor der Schatzinsel und anderer Abenteuerromane. Seine letzten Lebensjahre verbrachte er auf Samoa, wo er auch starb. Hier berichtet er von seinen ersten Eindrücken von der Südsee.
Die erste Erfahrung lässt sich niemals mehr wiederholen. Die erste Liebe, der erste Sonnenaufgang, die erste Südseeinsel sind Erinnerungen eigener Art und rühren an eine Jungfräulichkeit der Empfindungen. Am 28. Juli 1888 war der Mond gegen 4 Uhr morgens bereits seit einer ganzen Stunde untergegangen. Im Osten kündigte eine strahlende, lichte Stelle den Tag an, und darunter, am Horizont, stieg die morgendliche Wolkenbank bereits schwarz wie Tinte empor. An Deck verging die Zeit in schweigender Erwartung. Die gewohnte Erregung einer Landung wurde gesteigert durch die Fremdartigkeit der Küsten, denen wir uns da näherten. Langsam nahmen sie nun in der schwindenden Dunkelheit Gestalt an. Uahuna, das zu einem abgestumpften Gipfel aufragte, erschien als erstes an Steuerbord vor dem Bug. Fast querab erhob sich in Wolken gehüllt unser Ziel Nuka Hiva. Dazwischen und südwärts zeigten sich in den ersten Sonnenstrahlen die Spitzen von Uapu. Wie die Zinnen einer verzierten, riesenhaften Kirche ragten sie über die Linie des Horizonts. Im funkelnden Morgenlicht standen sie dort, das richtige Aushängeschild einer Wunderwelt.
Robert Louis Stevenson. Die Aussichten heute sind da doch sehr viel düsterer. Ganze Landstriche drohen im Laufe dieses Jahrhunderts verschluckt zu werden. Und trotz aller Konferenzen und aller Beteuerungen, die Emissionen sind nicht zurückgegangen. Im Gegenteil hat die CO2-Konzentration letztes Jahr weltweit so stark zugenommen wie nie zuvor. Von Bonn muss also ein Signal ausgehen. Ein Signal der Ernsthaftigkeit und Tatkraft. Für die Klimakonferenz hat die Stadt einen neuen Stadtteil aus dem Boden gestampft. Eine Zeltstadt in den Rheinauen, grün eingebettet, weitläufig. Das ist ehemaliges Bundesgartenschaugelände. Übrigens gibt es hier, anders als in anderen Teilen der Welt, Hochwasserschutz. Die Konferenz Nummer 23 soll nun ganz konkret festzurren, was 2015 in Paris doch nur sehr grundsätzlich festgehalten wurde, dass die Unterzeichner eigene Ziele zur Treibhausminderung zusagen, die dann im Zyklus von 5 Jahren überprüft werden. So will man auf deutlich unter 2 Grad Erderwärmung kommen. Auch weil sich alle Staaten verpflichten, auf fossile Energieträger wie Kohle noch in diesem Jahrhundert zu verzichten. Werner Eckert ist Umweltexperte beim SWR und ist seit Jahren bei diversen Klimakonferenzen dabei, wie jetzt auch in Bonn. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Herr Eckert, das heißt, jetzt zeigt sich, was nur Lippenbekenntnis war und was ernst gemeint ist?
Na, jetzt zeigt sich, wer bereit ist, sich in die Karten gucken zu lassen. Die nationalen Selbstverpflichtungen in Paris sind von sehr unterschiedlicher Qualität. Da haben Staaten sehr detailliert aufgestellt, was sie an fossilen Brennstoffen importieren, fördern, verbrennen. Und andere Staaten haben das eher kursorisch gemacht. Und was man hier in Bonn einleiten muss, ist ein Prozess, wie man aus dieser Prosa der Zusagen eine wirkliche Mathematik macht, wie man also Zahlenwerke daraus erstellt, die erstens vergleichbar sind, sodass man die Ziele der verschiedenen Staaten auf eine Ebene bringen kann, und zweitens, die auch kontrollierbar sind, also wo man nicht nur vertrauen muss den Staaten, sondern wo man ein Mindestmaß an Zahlenkontrolle zumindest vornehmen kann. Das ist etwas, worum hier, glaube ich, noch am Ende sehr gestritten werden wird.
Paris wurde ja als Riesenerfolg gefeiert, als Durchbruch, weil vor allem auch Klimaschwergewichte das Abkommen ratifiziert haben, wie China, Brasilien, Indien und damals die USA. Die alle mit ins Boot zu holen, bedeutet aber auch, so vage wie möglich zu bleiben, um bloß niemanden zu verschrecken. Wie soll das jetzt funktionieren, dann eben doch konkrete Verbindlichkeiten abzuverlangen?
Das ist UNO-Alltag, wenn man so will. Und deswegen ist auch eine Konferenz keine Konferenz, sondern erst über die Jahre entstehen solche Werke. Also man verlangt sicher zu viel von einer solchen Konferenz, wenn die Weltenrettung an einem Tag stattfinden soll. Was man hier macht, ist sehr viel juristisch, diplomatischer Kleinkram. China zum Beispiel hat auf der einen Seite tatsächlich beim Klimaschutz eine Vorreiterrolle übernommen. In China sind die CO2-Emissionen in den letzten beiden Jahren nicht gestiegen, sie sind sogar leicht gefallen. Und das ist deutlich früher, als die Chinesen selbst in Aussicht gestellt haben. Also die tun offensichtlich etwas. Die Chinesen haben aber ein Riesenproblem mit Überprüfung. Die Peking mag es ganz und gar nicht, wenn andere Staaten in nationale Pläne gucken, also außer in die, die veröffentlicht werden. Und das genau braucht man aber beim Klimaschutz, damit Glaubwürdigkeit ist. Und die Amerikaner zum Beispiel, egal ob die nun irgendwann mal aussteigen aus dem Paris-Abkommen oder nicht, drängen immer auf extrem hohe Überprüfbarkeit, weil sie sagen, es nutzt ja alles nichts, wenn man nicht am Ende des Tages auch sicherstellen kann, dass Staaten ihre Vorschriften erfüllen. Das wird also ein heißer Punkt.
Auf China kommen wir im Laufe der Sendung auch nochmal zu sprechen. Der Vertrag von Paris fußt ja auf Vertrauen. Vertrauen darin, dass es alle ernst meinen, dass sie mitziehen. Aber wie kann man dann sicherstellen, dass niemand schummelt?
Das genau muss man hier an der Stelle machen, wirklich sicherstellen. Um ehrlich zu sein, kann man das sicher am Ende des Tages auch nicht. Es gibt nur höchst geringfügig Überprüfungen vor Ort. Es gibt aber jede Menge Plausibilitätsüberprüfungen und das genau ist Gegenstand des Verfahrens. Also dass man aus Statistiken, die die Staaten haben, rechnet, was muss denn da eigentlich an CO2 bei rauskommen. Das ist gar nicht so schlecht, wenn man es eben auf der Basis solider Daten macht, kann man da schon gute Aussagen machen. Und auf die Tonne genau kann man es ohnehin nur auf dem Papier messen, kann man das nicht ohne weiteres, obwohl es jetzt Satellitenverfahren gibt, bei denen man zumindest ansatzweise auch regional CO2-Konzentrationen messen kann. Das ist aber noch nicht so weit gediehen, dass man das wirklich umsetzen könnte.
Jetzt waren noch nie so viele Interessenten auf einem Klimagipfel wie in Bonn. Die wenigsten davon sind Diplomaten. Es ist die größte zwischenstaatliche Konferenz in der deutschen Geschichte. Ist die Veranstaltung nicht einfach zu groß und zu vielstimmig, um wirklich entscheidend weiterzukommen?
Das ist ein Einwand, der seit Jahren erhoben wird und mit dem die UNO sich auseinandersetzen muss. Die größte aller Konferenzen war in Kopenhagen. Die ist gescheitert, wie wir uns vielleicht dunkel erinnern. Dann hat Paris den zweiten Platz. Paris hat eben das Abkommen gebracht. Größe sagt also nicht unbedingt etwas über Erfolg oder Misserfolg einer solchen Sitzung. Aber diese Sitzungen sind schwer handelbar geworden. Diese hier ist eine große im internationalen Vergleich, liegt aber auch einfach daran, dass der Ort Bonn für viele, viele gut zu erreichen ist. Das spielt immer eine immense Rolle. Die UNO versucht auf der einen Seite die Zahl der Teilnehmer zu beschränken, auf der anderen Seite hat man ein Riesenproblem damit, dass man sich nicht im Ruch aussetzen will, dass man die NGOs, also die Nichtregierungsorganisationen, ob das nun Leute aus der Wirtschaft sind oder aus dem Umweltklimaschutz, dass man die weghalten will aus der Konferenz. Und aus dem Dilemma ist man noch nicht richtig rausgekommen. Hier in Bonn gibt es zwei unterschiedliche Zonen. Eine Hauptverhandlungszone, sozusagen die harte Konferenz, und eine zweite Zone, in der auch sehr viel Gespräche am Rande stattfinden können. Ein Versuch, diese Riesenkonferenz zu strukturieren.
Und was erwarten Sie von Bonn? Was wäre ein Erfolg?
Ein Erfolg hier wäre ganz eindeutig, wenn man wesentliche Teile eines Überprüfungsmechanismus vorformulieren könnte. Beschlossen wird das ohnehin erst nächstes Jahr in Polen. Und wenn man auch eine Regelung findet, wie die Staaten im nächsten Jahr damit umgehen, dass sie dann, das steht im Kalender, überprüfen müssen, ob die Zusagen aus Paris tatsächlich geeignet sind, den Temperaturwandel auf unter 2 Grad zu begrenzen. Das ist nicht der Fall, das wissen auch alle. Aber was passiert dann eigentlich, wie geht man damit um? Das muss hier in Bonn entschieden werden, sonst wird man nächstes Jahr sich ineinander verhaken. Und dann wird man sehen, was hier in Bonn die Amerikaner noch leisten. Donald Trump, der Präsident, hat ja angekündigt, so schnell wie möglich aussteigen zu wollen aus dem Paris-Abkommen. Aber die amerikanische Delegation ist da. Sie wird nach wie vor vom Staatssekretär des Außenministeriums geleitet. Und ein bisschen Hoffnung hat man darin, dass das Außenministerium unter Rex Tillerson eine andere Auffassung von Klimaschutz hat als der Präsident der USA. Und dass die amerikanische Delegation deswegen hier zwar nicht gerade treibt, aber auch nicht den anderen Knüppel in die Füße wirft.
Werner Eckert, Umweltexperte beim SWR, über die Aussichten für die UN-Klimakonferenz in Bonn. Sie hören HR2 der Tag, Konferenz im Land der Bremser, Deutschland und der Klimaschutz, so lautet unser Thema heute Abend. Denn das Vorzeigeland beim Klimaschutz, das Mutterland der Energiewende, ist auch ein Land der Widersprüche. Einerseits haben wir uns eine Energiewende verpasst, hin zum Ökostrom, eine Wende, die unter den Industriestaaten ihresgleichen sucht. Andererseits sind die deutschen Treibhausgasemissionen heute höher als noch 2009. 2020 sollte es 1 Million Elektroautos geben. Anfang des Jahres fuhren gerade einmal 34.000 auf den deutschen Straßen. Und auch der Ausbau erneuerbarer Energien kommt nur schleppend voran. Stattdessen feiert ausgerechnet die Kohle wieder eine Renaissance.
Auf dem internationalen Klimaparkett hat Deutschland einen guten Ruf, setzte sich bei vielen großen Konferenzen für ambitionierte Ziele ein. Nur zu Hause hakt es. Die selbstgesteckten Klimaziele werden deutlich verfehlt. 40% weniger CO2-Ausstoß bis 2020 im Vergleich zum Wert von 1990. Um zumindest noch in die Nähe dieses Ziels zu kommen, bräuchte es jetzt radikale Schritte, wie den Ausstieg aus der Kohle.
Was wir nun wirklich brauchen, ist ein zügiger Plan, der deutlich macht, wie und wann und in welchem Umfang wir aus der Stromproduktion aus Kohle aussteigen.
Raus aus der Kohle? Aus Sicht der Klimaschützer ist das fast alternativlos. Nur so könne man bei den Klimazielen kurzfristig noch etwas erreichen, sagt Ann-Kathrin Schneider vom BUND.
In den anderen Sektoren wie Landwirtschaft, Verkehr und Industrie ist es wichtig, dass wir weiter mit dem Klimaschutz machen. Aber in der Kürze der Zeit gibt es keine vergleichbaren Maßnahmen in den anderen Sektoren, die ähnlich preisgünstig wären und ähnlich schnell umzusetzen wie die Stilllegung von Kohlekraftwerken.
Die Schwierigkeit? Es geht nicht nur um das Klima. Versorgungssicherheit ist ein Argument derer, die beim Ausstieg bremsen. Wir hatten doch erst den Atomausstieg. Wenn wir jetzt noch aus der Kohle aussteigen, reicht es nicht mehr, argumentieren bei den Jamaika-Verhandlungen in Berlin zum Beispiel Vertreter der Union. Schließlich steuern Braun- und Steinkohle in Summe tatsächlich gut 40% zum Strommix bei.
Man muss ja auch bedenken, dass wir momentan 8-10% unseres Stroms, unseres dreckigen Kohlestroms, ins benachbarte Ausland exportieren. Also wir können es uns durchaus leisten. Es wird keine Versorgungsunsicherheit in Deutschland geben, wenn wir viele Kohlekraftwerke stilllegen.
Der zweite Punkt, Arbeitsplätze. An der Kohle hängen deutschlandweit direkt etwa 20.000 Jobs. Im Rheinischen Revier ließen sich vielleicht noch Jobs finden, wenn man die Bergleute dafür qualifiziert. Aber in der Lausitz? Wer den Ausstieg will, muss deshalb vorher überlegen, wie es in den Regionen weitergehen könnte. Die Bundesumweltministerin hat für die Lausitz eine Idee.
Und deswegen halte ich es wirklich für einen wichtigen Punkt, die Lausitz tatsächlich infrastrukturmäßig besser zu erschließen, als sie jetzt ist. Also sowohl mit einer Autobahn als auch mit Bahnlinien. Und dann tatsächlich das ins Blickfeld zu nehmen, was wir als neue Herausforderungen ja brauchen. Nämlich zum Beispiel die gesamte Speichertechnologie, die Batterieproduktion. Das muss ja noch erstmal irgendwo stattfinden. Das findet ja bisher nicht statt.
Nur ein Beispiel, aber es macht klar, schnell, einfach und billig ist der Kohleausstieg nicht zu haben. Die Folgen würden lange nachwirken. Und so dürfte auch die Vorbereitung noch dauern.
Es muss ein gesellschaftlicher Prozess stattfinden, eine gesellschaftliche Debatte, die festlegt, wie und auf welche Art und Weise und auch in welchem Zeitraum wollen wir denn aus der Verstromung von Braunkohle zum Beispiel oder von Kohle ganz allgemein dann aussteigen.
Sagt die noch amtierende Bundesumweltministerin Barbara Hendricks im Beitrag von Christoph Schelt. Allerdings sind sich in dieser Debatte ja nicht mal die Politiker eins, geschweige denn die Gesellschaft. Ausgerechnet im Land der Solardächer und Windräder exportieren wir wie die Weltmeister Kohlestrom ins Ausland und greifen dabei auf Kraftwerke zurück, die mitunter schon ein halbes Jahrhundert alt sind. Ursprünglich hatte die Große Koalition ja vor 10 Jahren beschlossen, die Treibhausgase um 40% zu drosseln bis 2020. Das wäre dann schon in 2 Jahren und ehrlicherweise müsste Berlin dieses Ziel eigentlich kleinlaut kassieren. Höchstens um die 32% Reduktion dürften realistisch sein. Jürgen Döschner ist Umweltexperte des WDR. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Döschner, mehr Verkehr, mehr Konsum, mehr Wachstum der Wirtschaft, der Bevölkerung. Wir brauchen in Deutschland mehr Energie und greifen wieder und trotzdem immer noch auf Kohle zurück. Sind wir also doch kein Vorreiter mehr in Sachen Klimaschutz?
Nein, leider nicht mehr. Sie haben eine der Schlüsselzahlen ja gerade schon genannt. Klimaziel bis 2020, 40% weniger CO2 zu produzieren. Das werden wir wahrscheinlich verfehlen. Wenn wir so weitermachen wie bisher, werden es maximal 32% sein. Es gibt aber auch andere Statistiken, die zeigen, dass wir längst die Führungsposition verloren haben. Es gibt einen Bericht über die globale Entwicklung der erneuerbaren Energien. Von 2016 ist dieser Bericht. Da ist Deutschland in insgesamt 26 Kategorien nur ein einziges Mal auf Platz 1. Da geht es um die Kapazität von Solarenergie pro Kopf des Landes. Um einen Vergleich zu zeigen, in 13 Fällen steht China an erster Stelle. China hat Deutschland schon längst abgelöst, zum Beispiel bei den Investitionen. Nun kann man sagen, bei der Größe des Landes ist das nicht schwierig, aber der politische Wille, die politische Entscheidung dazu muss auch in einem solchen Land erst einmal gefällt werden. Und dort werden so riesige Kapazitäten aufgebaut, dass auch bei vielen anderen Punkten die Chinesen inzwischen die Nase vorne haben.
Und warum haben wir diesen Platz in der vorderen Reihe verloren?
Ja, da gehen die Meinungen auseinander. Viele kritisieren ja oder haben kritisiert die Umwelt- und Klimapolitik der schwarz-roten Koalition, also der großen Koalition, wo man in vielerlei Hinsicht auf die Bremse getreten hat, was den Ausbau der erneuerbaren Energien angeht. Da wurde dann immer damit argumentiert, die Netze können das, den vielen Strom aus der Windkraft beispielsweise gar nicht aufnehmen. Deshalb wurde dort ein Deckel vereinbart. Dann wurde gesagt, die Solarenergie ist viel zu teuer. Auch da wurde gedeckelt. Auf der anderen Seite hat man zwar die Erneuerbaren ja dann trotzdem ausgebaut. Wir sind inzwischen bei mehr als 33-35% des Anteils an Strom, der aus erneuerbaren Quellen kommt. Aber man hat nicht in gleichem Maße dann auch die konventionellen, insbesondere die fossilen Energieerzeuger zurückgefahren. Das haben wir ja gerade schon gehört. Die Kohleproduktion, die Stromproduktion aus der Kohle in Deutschland ist nahezu unverändert, sowohl aus der Braunkohle als auch aus der Steinkohle. Viel von diesem Strom wird inzwischen exportiert und das belastet natürlich die Klimabilanz Deutschlands.
In Sachen Kohle gibt es ja da diesen Widerstreit zwischen guten Absichten und den vermeintlichen Sachzwängen der Wirtschaft. Die Kohlelobby zum Beispiel sagt, Kohlestrom ist günstiger. Sie hält die deutsche Wirtschaft wettbewerbsfähig. Auf der anderen Seite sagen die Kohlegegner, das stimmt nicht. Die erneuerbaren Energien haben sich inzwischen so stark auf dem Markt durchgesetzt, sind viel billiger geworden. Welche Seite hat denn nun recht?
Nun, wenn man wieder mal einen Blick auf die Statistik wirft im internationalen Vergleich, dann sieht es so aus, dass inzwischen fast doppelt so viel Geld investiert wird in die Errichtung von erneuerbaren Stromerzeugungskapazitäten als in solche aus fossilen oder atomaren Erzeugungskapazitäten. Das würden die Investoren, die darüber ja zu entscheiden haben, nicht tun, wenn sie sich davon nicht höhere Gewinne versprechen würden. Und viele, viele Zahlen aus nicht nur aus solchen Ländern, wo den ganzen Tag die Sonne scheint oder wo viel Wind weht, belegen, dass die Erzeugung von erneuerbaren Strom inzwischen mehr als konkurrenzfähig ist gegenüber beispielsweise der Kohle, gegenüber der Atomkraft sowieso schon lange, weil das eine der teuersten Investitionen ist. Und das ist auch für Deutschland so, gerade was neu gebaute Kapazitäten angeht. Wir haben halt viele Kraftwerke hier in Deutschland, gerade im Bereich der Atomkraft und der Kohle, die sind schon relativ alt, die sind abgeschrieben und da sagen dann die Betreiber, für uns ist es billiger, ein solches Kraftwerk, das lange schon abgeschrieben ist, noch weiter zu betreiben. Aber das ist eine betriebswirtschaftliche Sicht, keine volkswirtschaftliche.
Jürgen Döschner, der Umweltexperte des WDR, vielen Dank für den Moment. Wir sprechen uns dann gegen Ende der Sendung noch einmal. Von der unberührten Südsee haben wir eben bei Robert Louis Stevenson gehört. Diese Sinnlichkeit und die immensen Weiten Polynesiens haben auch den französischen Maler Paul Gauguin angezogen. Er verbrachte einen großen Teil seines Lebens auf Tahiti. Traumhaft seine Beschreibungen.
Zwischen zwei Bergen, zwei steilen Basaltwänden, die nicht zu erklimmen sind, gähnt ein Spalt, in dem das Wasser sich zwischen Felsblöcken hindurchwindet, die sich von der Seitenwand gelöst haben, um einer Quelle den Weg zu bahnen. Die zum Bach angewachsene Quelle hat an ihnen gerüttelt und gerückt und sie schließlich etwas weiter fortgedrängt, bis der Bach, zum Strom angeschwollen, sie mitgerissen und bis zum Meer getragen. An jeder Seite dieses Baches führt, oft von wahren Kaskaden unterbrochen, eine Art von Weg, durch ein buntes Gemisch von Bäumen, Brotbäumen, Eisenbäumen, Bouraus, Kokosnussbäumen, Hibiskus, Pandanus, Guava-Bäumen und Riesenfarnen. Eine tolle Vegetation, die immer wilder und dichter und schließlich zu einem immer undurchdringlicheren Dickicht wird, je weiter man zum Mittelpunkt der Insel vordringt. Wir gingen beide nackt, mit dem weißblauen Pareo umgürtet, das Beil in der Hand, und mussten unzählige Male den Bach durchschreiten, um ein Stück Weges abzuschneiden, den mein Führer mehr mit dem Geruche als mit dem Auge zu entdecken schien, denn ein prächtiges Gewirr von Gras, Blättern und Blumen hatte den Boden ganz bedeckt.
Sie hören HR2, der Tag. Erinnern Sie sich noch an dieses Bild? Merkel im roten Anorak vor den Eisbergen in Grönland. Die Kanzlerin war schon immer gut in dieser Art von Inszenierung. Sie trägt den Beinamen Klimakanzlerin. Ihre Kritiker sagen allerdings, das ist eine scheinheilige Politik, eben auch, weil Deutschland noch immer mehr Braunkohle fördert als jedes andere Land der Welt. Warten ist keine Option, hat Merkel einmal gesagt. Ein Klimaschutzgesetz gibt es mit ihr aber trotzdem nicht. China ist da, es ist schon angeklungen in Teilen, sehr viel weiter, was sich in einer Einparteienherrschaft natürlich auch deutlich einfacher durchsetzen lässt. Auch der allmähliche Abschied von der Kohle.
Mit je 30 Tonnen Kohle beladene Lastwagen donnern durch die Stadt Yangchuan. Sie liegt in einer der wichtigsten Kohleregionen Chinas in der nordchinesischen Provinz Shanxi. Im Zentrum der Stadt gibt es drei staatliche Kohleminen. Bis vor einigen Jahren lief es noch gut, sagt Kohlekumpel Pan, der vor einem der Werkstore steht. Aber jetzt wird unsere Mine wohl bald schließen. Wir haben die Produktion in den vergangenen Jahren immer weiter zurückgefahren. Nächstes Jahr könnte nun ganz Schluss sein, heißt es. Die staatliche Betreiberfirma wird sich etwas ausdenken müssen für uns Kohlearbeiter. Weltweit gesehen wird immer noch rund die Hälfte aller Kohle in China verbrannt. Doch das große Geld investiert die Regierung in Peking inzwischen in den Ökostromsektor. Nach Zahlen der Internationalen Energieagentur entstehen heute etwa 40% aller weltweit neuen Ökostromkraftwerke in China, gemessen an der Leistung der Anlagen. Blickt man nur auf die Photovoltaik, liegt das Land sogar noch weiter vorne. Jede zweite Solarzelle auf diesem Planeten wird inzwischen in China verbaut. Noch vor 7-8 Jahren galt China hingegen als ausgesprochener Klimasünder.
If we go 7-8 years ago, China was really the climate bad boy.
Li Shuo, Klimaschutzexperte beim Umweltlobbyverband Greenpeace in Peking. Was der Präsident gesagt hat, China macht nicht nur mit beim internationalen Umwelt- und Klimaschutz, sondern ergreift auch eine aktive Führungsrolle. Das ist bemerkenswert, denn China hat das Wort Führungsrolle selbst bisher immer vermieden, wenn es um Umweltschutz geht. Beim Klimagipfel in Paris hatte sich die chinesische Regierung verpflichtet, den Höhepunkt des CO2-Ausstoßes, den sogenannten Peak CO2, im Jahr 2030 zu erreichen. Ab dann werde der CO2-Ausstoß also zurückgehen. Li Shuo von Greenpeace rechnet damit, dass China dieses Ziel aber schon 2020 oder sogar noch eher erreichen wird.
That CO2 peak will happen around 2020, if not even earlier.
Doch so ungetrübt, wie es sich nach diesen Statistiken anhört, ist die Situation in China nicht. Immer noch ist das bevölkerungsreichste Land der Welt abhängig von Kohle. Lu Jisheng betreibt einen Nudelsuppenladen in der Nähe einer Mine in der Kohlestadt Yangchuan. Früher hat er selbst unter Tage gearbeitet. Angesprochen auf Chinas neue Rolle als vermeintlicher Klimaretter und den Ausbau der Erneuerbaren, schüttelt er nur mit dem Kopf. Ich sehe die neuen Technologien als Bedrohung. Sie machen die Menschen hier arbeitslos. Mein Sohn zum Beispiel ist 20. Er hat sich nach der Berufsschule bei der Kohlemine beworben, hat aber keinen Job bekommen. Viele junge Leute hängen jetzt zu Hause rum und das ist natürlich keine gute Sache. Was Chinas Rolle als Klimaschützer angehe, sei das Glas eher halb voll als halb leer. So das Fazit von Greenpeace-Experte Li Shuo. Die entscheidende Frage sei nun, wie das Land den Rest des Glases voll bekomme.
It's half full rather than half empty. I think the real question is, of course, how fast can we fill the other half of the glass?
Da springt China also in eine Lücke, die sich unter anderem auch auftut, weil sich ja die USA weltweit rausziehen aus dem Klimaschutz. Und das kann Peking propagandistisch natürlich wunderbar nutzen. Jürgen Döschner, Umweltexperte vom Westdeutschen Rundfunk, könnte uns China in mancher Hinsicht tatsächlich Vorbild sein?
Ja, ich denke schon. Ich meine, es wurde ja gerade schon angesprochen, es ist schon ein Unterschied, ob man in einer Planwirtschaft oder in einer freien Marktwirtschaft eine solche Energiewende betreibt. Aber der Drive, den die Chinesen innerhalb weniger Jahre dahinter gesteckt haben, auch der Mut, den sie für Investitionen ja nicht nur im eigenen Land, sondern auch in anderen Ländern gezeigt haben, das ist schon angemessen, wenn man so sagen will, angemessen bezogen auf das Problem, um das es geht, das Weltklima. Die Chinesen sind noch zusätzlich ein wenig dadurch getrieben, dass sie ein großes Problem mit der Luftverschmutzung haben. Das haben wir aber auch, wenn auch in anderen Dimensionen. Und das sollte auch wiederum ein Beispiel dafür sein, wie man eben verschiedene Probleme miteinander kombiniert und dafür eine gemeinsame Lösung sucht. Hier insbesondere, was den Verbrennungsmotor angeht. Auch da haben die Chinesen ja gesagt, wir gehen voraus und wollen eine Quote einführen. Ab 2019 müssen 10% aller von den Herstellern gefertigten Autos Elektroautos sein.
Auch europäische Länder sind da viel weiter als Deutschland. Frankreich und Großbritannien wollen von 2040 an überhaupt keine Autos mit Verbrennungsmotoren mehr zulassen. Norwegen schon 2025. Ist in Deutschland einfach die Autolobby zu groß und stark?
Ja, offensichtlich. Die Autolobby hat es in den vergangenen Jahren ja immer wieder geschafft, auch aus Brüssel Gesetze zu verwässern, bestimmte Gesetze zu verhindern, Regeln durchzusetzen, die es ihr erlauben, die bestehenden Grenzwerte ja gewissermaßen auszutricksen. Da wurde ja viel Spielraum geschaffen, sodass das, was da gemacht worden ist, ja teilweise nicht einmal illegal war. Und das ist eben auch alles ein Zeichen dafür, dass diese Automobilindustrie in Deutschland sehr, sehr stark ist und eben nicht nur in Deutschland, sondern auch in der gesamten EU. Das ändert sich langsam seit dem VW-Dieselskandal und dann, man muss ja sagen, dass es eigentlich ein Dieselskandal der gesamten Autoindustrie ist, hat sich der Wind ein wenig gedreht. Er ist noch nicht ganz bei der Politik angekommen, aber ich denke, dass da eine Art von auch Klimawandel im Gang ist.
Ist die deutsche Automobilindustrie da inzwischen ausgebremst, wenn man sich die Konkurrenz anschaut? Also Tesla zum Beispiel baut gerade ein massentaugliches Elektroauto, wenngleich es da bei der Produktion, das muss man einschränkend dazu sagen, ziemlich hakt.
Nein, ausgebremst wäre wirklich zu viel gesagt, wenn man sich die Umsatzzahlen anschaut. Die meisten Autos sind nach wie vor in Deutschland Verbrenner, auch die in anderen Ländern. Und auch die Gewinne der Automobilkonzerne sprießen ja momentan noch ziemlich üppig. Aber wenn man auf die Zukunftsperspektiven schaut, dann kann man schon beobachten, dass auch in den Konzernzentralen in Deutschland bei Daimler, BMW, VW, Audi darüber nachgedacht wird, können wir mit dem Konzept, das wir jetzt haben, das wir ja seit vielen Jahrzehnten praktizieren, dass wir im Grunde genommen immer nur eine neue, neu geformte Blechkarosserie um den alten, guten alten Verbrennungsmotor konstruieren und das dann als Innovation feiern, können wir damit auch in der Zukunft bestehen. Und da glaube ich, das wird so nicht sein.
Angela Merkel, die Autokanzlerin, welchen Anteil sehen Sie bei ihr, dass wir beim Thema Umwelt und Klima und Verkehr so wenig weiterkommen?
Tja, die Kanzlerin hat die Richtlinienkompetenz und die hat sie in den vergangenen Jahren, die Koalitionen wurden ja über viele Jahre von ihr angeführt, hat sie diese Richtlinienkompetenz nicht im Sinne des Klimaschutzes, im Sinne dessen, wofür sie eigentlich sich darstellte als Klimakanzlerin, genutzt. Gerade auch beim Verkehr, da ist er mit, neben dem Kohleausstieg mit das größte, der größte Nachholbedarf für die deutsche Klimapolitik, dass man hier endlich die Dekarbonisierung, so wie es in Paris ja beschlossen worden ist, also die Abkehr von Öl und Gas, dass man die auch praktisch durchsetzt und ohne dass die Politik auch Leitlinien vorgibt, an die sich dann die Industrie, aber auch der Verbraucher orientieren kann, dass man zum Beispiel wie in manchen anderen Ländern sagt, ab 2022 werden keine Verbrenner mehr zugelassen. Ohne solche Leitlinien und politische Eingriffe wird das wahrscheinlich nicht funktionieren.
Jürgen Döschner, Umweltexperte vom WDR, vielen Dank für den Moment. Und noch ein Weltreisender meldet sich nun bei uns zu Wort. Mark Twain. Auf seiner Reise nach Indien macht er Station vor Honolulu.
Wir hatten einen wundervollen Sonnenuntergang. Die weite Oberfläche des Meeres teilte sich in Farbenstreifen, die scharf voneinander abstachen. Einige Strecken waren dunkelblau, andere purpurrot oder von glänzender Bronzefarbe. Über die wellenförmige Bergkette breiteten sich die zartesten braunen, grünen, blauen und roten Schattierungen. Manche der runden, schwarzen Kuppen sahen so samtweich aus wie ein glänzender Katzenbuckel. Man bekam ordentlich Lust, sie zu streicheln. Das allmählich abfallende Vorgebirge, das im Westen weit ins Meer hinausragte, hatte zuerst ein beigefarbenes, gespenstisches Aussehen. Dann wurde es von einem roten Hauch übergossen. Es zerfloss sozusagen in ein rosenfarbenes Traumgebilde und schien nicht der Wirklichkeit anzugehören. Urplötzlich aber sah man diesen Wolkenfels in eine wahre Feuersglut getaucht, die sich in den Wellen widerspiegelte. Es war ein Anblick, bei dem man vor Entzücken hätte trunken werden können.
Mark Twains Reisebericht aus Honolulu. Sie hören HR2 der Tag, Konferenz im Land der Bremser, Deutschland und der Klimaschutz. Was hat in dem Zusammenhang eigentlich Jamaika beizutragen? Das Bündnis, das sich dann nun in Berlin andeutet. Morgen beginnt die zweite Sondierungsrunde und bis auf die Kanzlerin denken wohl alle, dass da noch ziemlich dicke Brocken im und auf dem Weg liegen. Verkehrspolitik, Flüchtlingspolitik, Landwirtschaft. Am leidenschaftlichsten wird aber über das Klima gestritten. Vor allem für die Grünen ist das Thema natürlich von existenzieller Bedeutung. Können sie hier keine Erfolge vorweisen, brauchen sie sich vor der Basis erst gar nicht blicken lassen. Bisher allerdings beharren alle Parteien auf ihren Positionen und die liegen meilenweit auseinander, berichtet Daniel Bauer aus Berlin.
Hopp, 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 Kohle, stopp! Hopp, 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 Kohle, stopp!
So hopp hopp, wie die Klimaaktivisten vor dem Bundestag sich das wünschen, wird es mit dem Ausstieg wahrscheinlich nichts werden. Vor allem FDP-Chef Christian Lindner hat in den Jamaika-Sondierungen sein Herz für die Kohle entdeckt. Die Forderung der Grünen, die schmutzigsten Kraftwerke sofort abzuschalten, sei schlicht unsinnig.
Liebe Grüne, wie sichert ihr dann die deutsche Energieversorgung, wenn die Kohle wegfällt? Wie haltet ihr die Preise bezahlbar? Denn eins kann doch nicht sinnvoll sein, dass wir in Deutschland Kraftwerke abschalten, den Strom teurer machen, dass hier Arbeitsplätze abgebaut werden und danach importieren wir dann Strom aus den Braunkohlekraftwerken in Polen.
Und auch FDP-Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff hat am Wochenende nochmal deutlich gemacht, dass die Liberalen sich an die bisherigen Klimaziele der Bundesregierung nicht gebunden fühlen. 40% weniger CO2 bis 2020 im Vergleich zu 1990, das hätte fatale Folgen.
Die Ziele von 2020 kann niemand erreichen, ohne dass wir derartig massiv Betriebe in Deutschland stilllegen, und zwar nicht nur energieerzeugende Betriebe, sondern auch Industriebetriebe, dass das einem industriellen Selbstmord gleichkäme.
Und deshalb bekennt sich die FDP bislang nur zum Pariser Klimaabkommen, wonach die Erderwärmung auf unter 2 Grad begrenzt werden soll. Und dafür sei es unterm Strich sogar besser, wenn Deutschland anderen Ländern dabei helfe, CO2 zu sparen. Aber auf solche Diskussionen wollen sich die Grünen erst gar nicht einlassen. Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck erinnert Lindner und Lambsdorff lieber daran, dass auch die FDP schon mal ambitionierter war.
Das haben wir ja schon oft klar gemacht, dass die 2020er, 30er, 50er Ziele zuerst von Schwarz-Gelb und dann von Schwarz-Rot beschlossen und bestätigt wurden. Und man kann ja von einer grün mitgestalteten Regierung nicht weniger Klimaschutz verlangen als von Schwarz-Gelb oder Schwarz-Rot zuvor. Insofern halten wir an diesen Klimaschutzzielen fest.
Mit dem Unterschied, dass eine Jamaika-Regierung diese Ziele nicht nur aufschreiben, sondern eben auch erreichen müsse. Mit den bisherigen Maßnahmen wird das absehbar nicht funktionieren. Das hat kürzlich das Bundesumweltministerium berechnet. Klimaexperten gehen davon aus, dass Deutschland dafür in den kommenden 2 Jahren rund die Hälfte seiner Kohlekraftwerke abschalten müsste. Für den CDU-Ministerpräsidenten aus NRW, Armin Laschet, ist das allerdings keine Option.
Was ich nicht will, ist, dass wir nach der Kernenergie jetzt ruckzuck einen Kohleausstieg beschließen. Das wird unsere Volkswirtschaft, das wird auch Nordrhein-Westfalen nicht verkraften.
Und deshalb liegt bei den Sondierungen gerade so ziemlich alles auf dem Tisch, was irgendwie dazu beitragen könnte, dass Deutschland die eigenen Klimaziele zumindest annähernd erreicht. Emissionshandel, CO2-Steuer, der Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor, Elektromobilität und energetische Gebäudesanierung. Was davon wie schnell umgesetzt wird, darauf müssen sich die Parteien jetzt möglichst bald einigen. In knapp 2 Wochen soll Schluss mit Sondieren sein. Und es ist kaum denkbar, dass die Grünen dann ohne ein Ergebnis in Koalitionsverhandlungen gehen.
Jetzt haben wir gehört, möglichst bald einigen, aber danach sieht es so gar nicht aus. Jürgen Döschner ist uns nur noch ein letztes Mal zugeschaltet. Herr Döschner, wenn das nichts wird, was ist dann, wenn die Parteien sich beim Klimaschutz nicht einigen können? Wie wichtig ist dieser Punkt? Platzt dann auch der Rest der Sondierung?
Also nach dem, was die Grünen bisher gesagt haben, was wir vor allen Dingen vor der Wahl gesagt haben, dass Klimaschutz und Kohleausstieg eine rote Linie ist. Ohne eine Kohleausstiegsvereinbarung wird es keine Koalition mit den Grünen geben. Das haben sie immer wieder betont. Wenn man sie daran misst, dann wird es eine Jamaika-Koalition ohne eine verbindliche Vereinbarung in diesem Punkt nicht geben.
Nun erhoffen sich die Grünen ja beim Sondieren in Berlin Rückenwind von der Klimakonferenz in Bonn. Hängen das eine und das andere zusammen? Also werden die sich dann fröhlich zwischen Berlin und Bonn die Bälle zuwerfen?
Ja, das sieht man ja jetzt schon. Also für das allgemeine Klima aus der Sicht der Grünen ist diese Konstellation natürlich besonders gut, denn allein die Tatsache, dass über dieses Thema Klimaschutz sehr viel berichtet und geredet wird, dass sehr viele Fakten auf den Tisch kommen, sehr viele neue Informationen, auch viele Meinungen aus dem Ausland, die das, was die Grünen sagen, bestätigen, das ist eine Unterstützung für die Position der Grünen. Das kann man eindeutig so sagen. Auf der anderen Seite, wenn jetzt läuft die Konferenz ja an, die dauert 2 Wochen. Wenn am Ende der Konferenz diese Gespräche gescheitert sein sollten, dann würde Deutschland insgesamt sehr schlecht dastehen vor der internationalen Öffentlichkeit. Denn da stellt sich Deutschland ja immer noch als ein Land dar, das besonders aktiv ist in Sachen Klimaschutz. Und das wäre genauso der Fall, wenn es in Berlin zu einer Einigung käme, woran ich nicht glaube, wo der Klimaschutz sozusagen nur so weichgespült drin stünde. Auch das käme sicher bei den Beteiligten bei dieser Konferenz in Bonn nicht gut an.
Jetzt haben in Berlin wiederum die Union, FDP und Grüne die Chance anzupacken, einen anderen Gang einzulegen. Wo müssten die dann eigentlich in Sachen Klima als erstes ran?
Also ich denke schon, dass die Prioritäten, die da von den Grünen genannt worden sind, richtig sind. Die Verstromung der Kohle muss endlich angepackt werden, nicht nur im Sinne des Klimas, sondern auch der Beschäftigten. Wir haben ja noch 20.000 Menschen dort und die müssen auch Klarheit darüber bekommen, wie wird das weitergehen. Je früher man anfängt, darüber zu reden, je früher man das plant, desto weicher wird der Übergang auch für die Beschäftigten und die betroffenen Regionen. Was bisher aber wesentlich zu kurz kam, ist meines Erachtens, sind 2 weitere Punkte. Das eine ist der Verkehr. Auch hier muss es einen Einstieg in eine Dekarbonisierung, in einen Abschied von der Verbrennung von Öl geben. Und der zweite Punkt, der da bislang noch gar nicht in der Öffentlichkeit diskutiert wurde, ist die Wärmewende. Auch das brauchen wir. Das wurde in der Vergangenheit immer wieder betont, aber nicht angepackt. Die Heizung, die Effizienz bei der Gebäudeheizung, die Dämmung, das alles sind Dinge, die bisher daran gescheitert sind, dass sich Bund und Länder nicht darüber einigen konnten, wie das gefördert wird. Auch hier braucht man dringend einen Durchbruch.
Und was davon ist umsetzbar, wenn Sie sich anschauen, wie weit zum Beispiel alleine die Liberalen und die Grünen auseinanderliegen?
Ja, ich glaube, da kann man die Kette, die ich gerade aufgezählt habe, von hinten dann aufzählen. Ich denke, bei der Wärmewende wird es durchaus Möglichkeiten geben, sich in diesem Kreis zu einigen. Beim Verkehr wird es schon sicher ein bisschen schwieriger, aber wenn man da beispielsweise darauf verzichtet, ein konkretes Ausstiegsdatum zu benennen und einfach sagt, wir wollen zum Beispiel bestimmte Subventionen für die fossilen Brennstoffe, für Diesel beispielsweise, zurückfahren, da kann ich mir vorstellen, dass Grüne und FDP sich treffen, denn die FDP ist ja generell gegen Subventionen, da dürfte es nicht ganz so schwer sein. Und der schwerste Brocken ist sicher der Kohleausstieg. Hier wird es wirklich dann spitz auf Knopf kommen und das wird der Punkt sein, denke ich, woran sich dann entscheidet, ob es zu dieser Koalition kommen wird oder nicht.
Jetzt haben wir gesprochen über Deutschland als Bremser. Trotzdem vermittelt uns die Kanzlerin das wohlige Gefühl, alles ist gut, wir gehören in der Welt zu den ganz großen Umweltschützern und dürfen uns beruhigt auf die Schulter klopfen. Wollen wir also vielleicht in Wirklichkeit gar nicht den ganz großen Wurf?
Ja, der Mensch ist ja von Natur aus träge und konservativ. Wenn er sich einmal eingerichtet hat in einer bequemen Welt, dann will er die möglichst so behalten, wie sie ist. Das kann jeder bei sich selbst prüfen. Das ist natürlich ein Hindernis auf dem Weg zu einer effektiven Klimaschutzpolitik. Denn es geht ja wirklich nicht so, dass man einfach umschaltet, beispielsweise beim Auto von Benzin auf Elektro und alles ist gut. Wir werden wahrscheinlich auch nicht darum rumkommen, dass wir die individuelle Mobilität etwas einschränken. Wir werden auch nicht umhinkommen, weniger zu fliegen, weniger Fleisch zu essen, wenn wir wirklich diese Klimaziele erreichen wollen. Hier muss noch sehr viel Überzeugungsarbeit geleistet werden. Nur die wird nicht funktionieren, wenn von der Spitze her immer wieder signalisiert wird, wir können auf unbestimmte Zeit so weitermachen wie bisher. Dann wird auch von der Bevölkerung sicher keine positive Resonanz kommen. Aber es macht Hoffnung. Es gibt Zeichen dafür, dass in der Bevölkerung mittlerweile das Bewusstsein für eine Klimapolitik oder für eine Dekarbonisierung weiter ist als in manchen Kreisen, die sich in Berlin bewegen.
Jürgen Daschner vom WDR, vielen Dank. Der Präsident von Fidschi, Benimarama, Gastgeber in Bonn, hat gesagt, wo immer wir leben, wir sind alle gefährdet und müssen handeln. Auf dem Konferenzgelände soll deshalb ein Kanu von den Fidschis, ein sogenanntes Drua, die Teilnehmer an die Notwendigkeit erinnern, das Segel mit kollektiver Entschlossenheit zu füllen, so Benimarama. Kollektive Geschlossenheit könnte man aber sicherlich auch gerade in Berlin ganz gut gebrauchen. Das war HR2 der Tag, Konferenz im Land der Bremser, Deutschland und der Klimaschutz. Und sollten Sie darüber hinaus noch mehr erfahren wollen, die Kollegen vom HR-Fernsehen haben für die ARD einen Klimareport erstellt. Zu sehen heute Abend ab 11:15. Hier verabschiedet sich jetzt am Mikrofon Barbara Pieroth.